Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Gut, die Hälfte der Spiele sind rum in der MLB-Saison 2024 und wir reden über das, was in den letzten Tagen passiert ist. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Florian.
Schönen guten Tag.
Und Überraschung aus dem Medienzentrum in Wimbledon. Andreas ist auch da. Hallo, Andreas.
Guten Morgen.
Jedenfalls für die wichtigen Themen.
Für die ganz wichtigen
Themen. Wollen wir erstmal mit dem 1. Juli anfangen und ein bisschen feiern.
Ja. Oh ja.
Happy Bobby Bonilla Day, alle Mann. Es ist wieder soweit. 1,2 Millionen hat er bekommen. Von den Mets.
Es ist immer noch die beste Geschichte im Baseball, finde ich. Ja. Also ist und ich meine, wie lange machen wir das jetzt, ne? Das ist unsere 14., 12. Saison, das 13. Jahr und jeden 1. Juli gratulieren wir uns, dass Bobby Bonilla wieder 1,2 Millionen Dollar von den Mets bekommt.
Und das machen wir auch noch die nächsten 11 Jahre, weil das geht noch bis 2035.
Bobby Bonilla ist 61 Jahre alt und wird noch bis zu seinem 73. Lebensjahr quasi die Rente von den Mets bekommen, 1,2 Millionen Dollar. Und ja, inflationsbereinigt ist das jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel wie vor 15 Jahren. Trotzdem würde ich sagen, wenn du jährlich so ein Millionchen aufs Konto bekommst, fürs Nichtstun, für nichts, für gar nichts, dann ist das schon gar nicht so schlecht.
Das ist richtig. Also es war nicht der schlechteste Contract der Geschichte. Den er abgeschlossen hat, tatsächlich. Habt ihr die Werbung gesehen, die er jetzt macht?
Nee.
Er macht Werbung für, lass mich nicht lügen, ich glaube für einen Telekommunikationsanbieter, für Sprint. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Die halt so ein Bobby Bonilla-Angebot haben, wenn du jetzt irgendwie kaufst, hast du 10 Jahre irgendwie Preisbindung.
Das ist gar nicht so schlecht.
Nee, das ist hervorragend. Das ist halt und er sieht übrigens hervorragend aus für sein Alter.
Übrigens bekommt er nicht Junior jetzt gesehen, aber ja. Bobby nicht.
Ich möchte noch einmal gerade sagen, dass Bobby Bonilla ja nicht nur 1,19 Millionen Dollar von den Mets bekommt, sondern auch noch 500.000 Dollar von den Orioles. Da hat er nämlich auch noch einen Deferred Contract. Wie lange der geht, was weiß ich nicht zu 100%, aber er bekommt auch von den Orioles noch ein bisschen was.
Das ist hervorragend.
Nee, jetzt ihr als Red Sox solltet auch nicht unbedingt jetzt euch so raushängen. Manny Ramirez kriegt auch noch 2 Millionen bis 2026 von den Red Sox.
Da ist aber jeder Dollar verdient.
Okay. Also. Chris Davis übrigens auch noch von den Orioles Geld, bis 2037.
Oh, Chris Davis.
Also 40 Millionen bis 2037.
Chris Davis bekommt noch 40 Millionen Dollar.
Alter. Mhm. Chris Davis bei den Orioles war das kann man tatsächlich als Flop bezeichnen, oder?
Ja.
Bobby Bonilla bekommt noch bis 2028 500.000 Dollar von den Orioles. Und 1,19 Millionen Dollar bisher 72 ist von den Mets. Der Spot-Track-Eintrag zu Bobby Bonilla, der ist wirklich köstlich. Also er hatte seine letzte Saison, hatte er 2001 hatte er genau. Und ab 2004 hat er das Deferred Money von den Orioles bekommen, von 2004 bis 2010. Und seit 2011 von den Mets und von den Orioles. Und 2011 bis 2035 halt jetzt von den Mets. Und nur noch bis 2026 von den 2028 von den Baltimore Orioles.
Ja, da muss er danach ein bisschen kürzer treten.
Ich wollte sagen, ja. 2 Steaks am Tag dann nicht mehr, würde ich behaupten.
vielleicht auch mal beim Aldi einkaufen. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist hier Probealarm.
Feueralarm.
Es tut uns leid.
Was ist das großartig?
Es ist der gute Wille von mir. Ich schalte mich mal auf stumm.
Ja. Mach jetzt das. Ist vorbei. Ist ja fantastisch.
Ja.
Ja, gut, ja, ich meine, vielleicht haben die Briten nach letzter Nacht auch, ja, vielleicht sind sie vorsichtiger als sonst.
Ja, stimmt, war ja große Wahlen, ne?
Ja, es ist, stimmt.
Okay. Das ist aber ein Thema für einen anderen Podcast.
Ich wollte gerade sagen.
Lass uns lieber gleichzeitig mit dem Bobby Bonilla Day auch noch herzliche Glückwünsche an die Cincinnati Reds ausrichten, die am 1. Juli ihre letzte Zahlung für Ken Griffey Jr. leisten mussten, mit 3,6 Millionen gerundet. Nach 16 Jahren kommt dieser Vertrag zu einem Ende und die Cincinnati Reds sind Ken Griffey Jr. Von der Payroll los. Was ich mich frage, zählen diese Verträge, also Bobby Bonilla, Ken Griffey Jr. und so weiter, zählen die zur offiziellen Payroll und gehen?
Nein.
Also die gehen nicht in die Luxury Tax ein.
Nein, deswegen sind sie deferred. Und deswegen macht ja Shohei Ohtani in den nächsten 10 Jahren nur $2 Millionen pro Saison. Und danach geht das Deferred Money, das geht
was
nicht gegen die Luxury Tax.
Contract?
Deferred Contract heißt einfach, du hast jetzt einen Vertrag, du bekommst das garantierte Geld, aber nur einen Teil davon und der Rest wird mit Zinsen dann ab einem gewissen Zeitpunkt gegeben. Und das ist halt die Geschichte rund um Bobby Bonilla, das ist die Geschichte rund um Shohei Ohtani, der den Dodgers-Vertrag unterschrieben hat mit den $700 Millionen und das ist auch die Geschichte bei Ken Griffey Jr. Man hat halt gesagt, Leute, wir brauchen jetzt noch ein bisschen mehr Kohle, um hier in der Payroll zu bleiben, beziehungsweise um in der Payroll zu bleiben und das ab dem Zeitpunkt, wann das Deferred Money eintritt, das wird dann nicht mehr zu Luxury Tax gezählt.
Okay, das heißt, dieses aufgeschoben beziehungsweise ausgesetzter Contract ist wörtlich zu nehmen.
Genau.
Okay, alles klar. Ja gut, also dann herzliche Glückwünsche an die Cincinnati Reds, die Ken Griffey Jr. von der Payroll haben und Grüße an die Mets, die noch 11 Jahre
weiter bezahlen. Ken Griffey Jr. hat 2008 das letzte Mal für die Reds gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe eben.
Ja.
Also auch das ist schon etwas länger her. Ich bin mir immer nicht sicher, ob das dann so gute Investitionen waren, gerade weil die Reds und auch die Orioles ja eher kleinere Teams sind, ne, die jetzt nicht so im Geld schwimmen. Dem Mets ist es vermutlich egal jetzt, ne? Die haben jemanden, der genug Kohle hat. Dem wird es jetzt egal sein, ob er jetzt nochmal diese 1,2 Millionen zahlt oder nicht. Aber gerade bei den kleineren Teams, auch mit Chris Davis, das kann dich schon, das Geld muss erstmal einnehmen, sag ich mal so.
Ja, aber sie sind nicht mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen worden. Von daher,
absolut.
Das ist eine Geschichte, da habe ich null Mitleid. Und da freue ich mich für jeden Spieler, der bis zu seinem 75. Lebensjahr von einem Team noch bezahlt wird. Da freue ich mich für jeden Spieler. Es ist niemand.
Gerade Mets-Fans das auch zu gutieren müssen.
Ja.
Diese Mets-Fans haben ja vielleicht auch die Tendenz, ein bisschen selbstironisch auf ihr Team zu gucken.
Ja, klar.
Und zu sagen, ja, das sind halt wir.
Ja. Naja, aber wie gesagt, also ich hab keinerlei Mitleid mit den Besitzern und ich freue mich für jeden Spieler, der Deferred Money
bis
zum St. Nimmerleins-Tag bekommt.
Du bist neuer GM, fängst da an, guckst in die Bücher und sagst, Entschuldigung, was ist das hier? Wer ist dieser Chris Davis? Können wir den mal eben, kann er mal vortouren?
Also Chris Davis hat wohl für sich den besten Vertrag damals rausgeschlagen. Mhm. Er hat leider danach nichts mehr rausgeschlagen, aber nicht schlecht. Aber für das Team war es wahrscheinlich einer der schlimmsten Verträge im gesamten Baseball, in der gesamten Baseballgeschichte.
Hat die auch richtig runtergezogen in den Jahren, das muss man ja auch so sagen. Und ihm selber hat es ja auch nicht gut getan, dass er nichts mehr getroffen hat und diese Erwartungen aufgrund seines Vertrages selbstverständlich dann auch sehr groß sind. Ne? Also wenn du einen Vertrag unterschreibst. Ne?
Können wir einmal noch gerade dabei bleiben, wie ich das hier virtuos per Wortspiel da gebracht habe. Er hat einen guten Vertrag für sich rausgeschlagen, danach nichts mehr rausgeschlagen.
Ganz, 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 ganz stark, obwohl vielleicht für Rowold irgendwie jemand sagen würde, oh, Wiederholung.
Ich bin so froh, dass ich dann 2 Wochen weg war.
Dann können mich Rowold mal an die Füße fassen.
Also irgendein Editor wird schon sagen, oh, Andreas, ist das nicht zu glatt? Ist das nicht zu straight? Ist das wirklich unser Publikum, was wir bedienen wollen?
Das frage ich mich. Vielleicht bin ich einfach zu intellektuell für unser Publikum. Lass uns lieber mit den Yankees und die Red Sox spielen.
Ja, genau. Fangen wir mit den wichtigen Themen an, solange du noch bei uns sein kannst. Und das ist natürlich wie ihr nicht anders erwartet habt, liebe Hörer, in dieser Woche Just Red Sox, die eine ganz, 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 ganz hervorragende Woche beziehungsweise einen ganz hervorragenden Stretch hinter sich haben, außer vielleicht, um mal ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, die ersten zwei Spiele gegen die Padres. Die haben mir wehgetan. Ansonsten war da alles, alles, alles hervorragend. Aktuell auf Platz 3 in der American League West mit mittlerweile 47 Siegen und 39 Niederlagen. 8 Spiele über 500 und nur in Anführungsstrichen 7,5 Spiele hinter den Baltimore Orioles zurück, die die Divisionsspitze von den Yankees übernommen haben. Denn so gut die Red Sox in den letzten Spielen waren, so sehr stinken die Yankees im Moment ab. Yankees mittlerweile 2 Spiele hinter den Orioles zurück, nur 2 der letzten 10 Spiele gewonnen, aktuell auf einem Losing Streak. Und ja, jetzt könnt ihr natürlich entscheiden, womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit dem Guten oder wollen wir mit den Yankees anfangen?
Das entscheidet Florian.
Mit dem Guten.
Die Boston Red
Sox. Mit den Red Sox.
Andreas, wie sind deine, ich hoffe, überschwänglichen Gefühle zu den Boston Red Sox?
Also momentan macht es schon sehr, sehr viel Spaß. Ich habe gestern Abend die kompletten 12 Innings per Radio gehört, weil ich hier keine Möglichkeit hatte, das noch zu gucken nebenher, neben dem Tennis. Und
No-Hitter gejinxt, ne? So viel.
Ich habe überhaupt keinen No-Hitter gejinxt. Das war anderthalb Innings später, nachdem ich das gesagt habe. Nick Pivetta hat gestern fantastisch gepitcht. In dieser Serie haben auch Cutter Crawford und Brian Bello sehr gut gepitcht. Das muss man einfach mal so sagen. Und was die Boston Red Sox im Moment einfach extrem gut hinbekommen, es ist nicht das übermäßige Power-Team, aber Speed Kills. Und das ist im Moment das, was die Boston Red Sox erstaunlich gut machen. Wenn man sieht, wie Jarren Duran im Moment drauf ist, wie er aus einem normalen Single ein Double rausholt, wie er von der First Base zur Third Base sprintet, obwohl es nur ein Groundout ist für den Mann am Schlag, und er ist auf der First Base, er macht daraus ein Third Base, er schlägt Triples, er schlägt Home Runs. Das ist im Moment richtig gut. Dazu kommt ein sehr gutes Bullpen, was die Boston Red Sox haben. Wie gesagt, Kenley Jensen, ich habe immer leicht Teller unter den Armen, wenn er auf den Mount geht. Aber er macht seinen Job und er ist wirklich richtig gut drauf. Und jetzt habe ich nochmal gerade geguckt. In den letzten 15 Tagen hat er 5 Einsätze gehabt und hat ein ERA von 0. Und was mecker ich denn hier? Ne? Also das ist eine richtig gute Geschichte. Sie hatten alle 1 oder 2 schlechte Starts, die Red Sox Starter, aber es wird gut gemacht durch wirklich gutes Hitting. Masataka Yoshida kommt wieder so langsam in Schwung. Wir haben Rafael Devers, der einfach seinen Kram macht. Wir haben Connor Wong, der All-Star-Zahlen abliefert, der leider nicht so gesehen wird. Und das ergibt im Moment ein wirklich tolles Team, und dem kann man sehr gut zuschauen und das kann man gut anfeuern. Und wir haben damit nicht gerechnet vor der Saison, und das ist nach wie vor, ist das eine Geschichte, wo ich sage, wow, das ist richtig cool.
Ja.
Kann ich Fragen stellen?
Gerne.
Zu Jarren Duran weil jetzt wie Kai aus der Kiste kann er ja nicht kommen, weil der war ja letztes Jahr mit einem 2.2 Wins Above Replacement auch schon völlig okay. Aber ich meine, dieses Jahr ist er bei 4.6 Wins Above Replacement, was wirklich ausgezeichnet, hervorragend, top ist. Wo kommt das jetzt auf einmal her? Könnt ihr das erklären?
Ist tatsächlich eine gute Frage. Die Geschwindigkeit hatte er ja immer. Also das war ja immer nie das Problem. Ich glaube ernsthaft, dass er ein paar Probleme hatte, als er in die Big League gekommen ist. Es ist immer noch dieses eine Spiel in seinem Nacken, wo er einen Flyball unterschätzt hat, der hinter ihm auf den Boden gekommen ist, und er hat einfach gar nichts getan, um diesem Ball hinterher zu laufen, und ist dann ausgewechselt worden, damals von Alex Cora, und war zwischendurch komplett aus dem Tritt. Und seit dieser Saison hat er einen neuen Fokus, eine neue Einstellung zu diesem Job, die einfach überragend gut ist. Er hat da selber, glaube ich, auch gesagt, ich bin nicht hier, um irgendwie schlechte Laune zu verbreiten, sondern ich muss dann auch da sein für mein Team, und die setzen auf mich, und ich bin der Lead-Off-Hitter und ich muss auf Base kommen. Und das tut er wirklich extrem gut und man merkt ihm den Spaß an der Arbeit an und er steckt natürlich das ganze Team an, wenn er aus einem Single einfach mal ein Double macht, weil er so unfassbar schnell ist.
Ja, und ich glaube auch, dass er diese Rolle der Verantwortung gerade als Lead-Off-Hitter gut angenommen hat.
Ja.
In diesem Jahr. Ja, sein Fielding ist, glaube ich, auch schon ein bisschen konzentrierter geworden da im Left Field. Also auch besser. Die Sache ist, er ist seit 2021 in den Majors und ist konstant Jahr für Jahr besser geworden als vom Rookie mit relativ wenigen Einsätzen zu so einem Utility Man im zweiten Jahr und dann im letzten Jahr schon mit fast Stammplatz Einsätzen und in diesem Jahr zu einem wirklichen Leader. Das ist eine sehr stetige Entwicklung bei Jaren Duran. Und wenn man sich anguckt, wie seine Splits sind, da merkt man dort auch eine konstante Verbesserung, vor allen Dingen bei den Pitches von der anderen Seite, von links, also gegen Linkshandwerfer, so sagen wir ja
hier. Ja.
Bei Just Baseball.
Ist der offizielle Begriff.
Ist der offizielle Begriff. Ich glaube, der DBV hat das auch übernommen in Deutschland. Da merkt man dann, dass seine Play-Disziplin besser geworden ist, dass er sich angepasst hat an dieses Niveau der Major League. Und es hat halt einfach die ersten zwei Jahre ein bisschen gedauert, bis er dann halt in diesen Tritt gekommen ist. Die Sache ist, er ist jetzt 27, das heißt, er ist mit 23 in die Major Leagues gekommen. Und ich finde das eine sehr gesunde Entwicklung, ehrlich gesagt, von Jaren Duran. Und es macht halt einfach sehr, sehr viel Spaß.
Wisst ihr, wer im Moment die Liga in Triples anführt? Jaren Duran mit 10.
Jaren Duran.
Also 100 Hits, also wenn man sich in dieser Saison schon Statistiken von ihnen anguckt, ne? 10 Triples, das finde ich extrem, also ist auch extrem, also im Vergleich, Devers hat 4. Also der kommt danach erst, ja, aber auch
Devers
23
ist aber auch ein
Doubles.
Langsamer, ne?
Ja, klar. 23 Doubles. Das, was Andreas gerade meinte, ne? Dass er seinen Single in der Regel auch erweitern kann. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Dann auch 21 Stolen Bases dazu. Also er ist auch zwischen den Bases dann sehr gefährlich. Finde ich richtig gut. Also ich fand es sehr überraschend, weil wir hatten, also wenn ich Zusammenfassungen gesehen habe von den Red Sox, habe ich häufiger mal Tyler O'Neill zum Beispiel gesehen, ne? Der dann Home Run geschlagen hat und so weiter. Man sieht auch mal Zidane Rafaela mit einem fantastischen Catch im Outfield oder eben mit Aktionen auf der Base. Aber Jaren Duran ist jetzt nicht unbedingt so in der Öffentlichkeit angelangt. Dabei spielt er eine MVP-Saison, das muss man dann so sagen. 4,6er Wins Above Replacement. Nochmal.
Es ist also diese Woche, ich weiß nicht, ob es gegen die Padres oder gegen die Marlins war, diese Woche gab es, er steht auf First Base, es gibt einen Groundout, vom Mann am Schlag und das ist jetzt das normale Ding, dass der Läufer an der First Base zur Second Base vorläuft und dass es ganz normales Groundout ist an der First Base und dass wir dann jemanden auf Second Base haben. Jaren Duran läuft einfach weiter und läuft auf die Third Base und hat damit das gegnerische Team und die gegnerische Defensive überrascht dann noch und er überrascht tatsächlich immer noch die Defensive von so manchem Team und das hat mich Da habe ich laut aufgelacht, als ich das gesehen habe. Das war eine richtig coole Geschichte, wie er das da gemacht hat und hat daraus dann auch noch einen Run erzielt. Und wenn du jemanden hast, der so schnell ist und der so explosiv ist zwischen den Bases dann auch noch, das ist ein solcher Gewinn für dein Team. Das ist großartig.
Ja, einzige Sache ist, er macht noch ein bisschen viele Strikeouts, ne?
Ja. 88 hat er derzeit, ja. Es ist tatsächlich recht viel, 32 Walks dazu, aber ich glaube, das sind auch Dinge, die man dann ja auch lernen kann. Die Disziplin an der Platte kann man ja lernen. Das ist,
wie
ja,
gesagt,
glaube ich, nichts, was jetzt für immer so ist.
Er hat eine sehr konstante Entwicklung als Hitter und wie gesagt, ich finde das eine sehr gesunde Entwicklung und 27 ist halt nichts, wo man jetzt im Baseball sagen muss, hier ist eine Glasdecke erreicht.
Ja.
Ja, also Aber ich wollte noch eine Sache sagen. Du hattest es eben in einem Nebensatz angesprochen, Andreas. Connor Wong, der halt einfach nicht die Liebe kriegt, die er eigentlich verdient hat. Und ich frage mich wirklich, warum? Weil Connor Wong ist meines Erachtens das Herz und die Seele des Red Sox Lineup.
Was? Kannst du nochmal erwähnen, dass er Catcher ist?
Er ist
also
Defensivkapitän, also da sowieso der unangefochtene Taktgeber. Und meines Erachtens ist er auch im Line-Up ein unglaublich wichtiger Spieler. Und ich finde, dass Connor Wong wirklich nicht genug gelobt werden kann. Und wir reden halt, oder auch Baseball-Writer reden nicht so viel über Connor Wong. Warum?
Er ist nicht die imposanteste Person, glaube ich. Er ist kein Jason Varitek in den Nullerjahren, der eine ähnliche Position tatsächlich für die Boston Red Sox damals hatte. Middle of the Lineup, war ein Powerhitter, war dazu auch noch Catcher, war da natürlich auch Herz und Seele des Vereins, ist Connor Wong noch nicht so lange. Er kann in die Rolle reinwachsen. Ich möchte ihn noch nicht mit Jason Varitek vergleichen, weil der einfach eine Ikone ist in Boston. Aber Connor Wong macht es meiner Meinung nach ganz hervorragend. Er hat zwei große Stärken. Erstens seine Offensive, und das ist für einen Catcher nur wirklich untypisch. Und auf der anderen Seite ist er extrem gut, was Leute, was es angeht, Leute auf Base zu halten. Also auf der First Base. Er hat so viele Leute schon auf der Second Base geschlagen, wenn die Bases stehlen wollten. Er ist sehr präzise mit seinem Wurf an die Second Base. Er ist sehr aufmerksam, wenn Leute einen zu großen Lead an der First Base nehmen. Und das, das zusammengenommen mit seiner Offensive, macht die ganze Sache wirklich sehr gut. Ja, er hat den einen oder anderen Passed Ball immer noch, aber trotzdem, das ist das Gesamtpackage von Connor Wong ist total gut und ich möchte ihn überhaupt nicht missen und ich sage auch nicht, dass es in irgendeiner Weise etwas gibt, wo ich sagen möchte, ja, ich gucke zu dem Team und das hat einen besseren Catcher. Ja, vielleicht Adley Rutschman, aber viel besseren Catcher gibt es halt nicht in der MLB oder in der American League als Connor Wong. Und die Tiefe im Team, was Catching angeht, ist tatsächlich auch gut, weil in der Double-A ist gerade Kyle Teal, den man vor einem Jahr gedraftet hat, der jetzt schon in der Double A ist und wirklich herausragend gut ist. Und nächstes Jahr könnte es eine delikate Situation geben. Was macht man mit Kyle Teal? Und da bin ich gespannt, wie das mit Kyle Teal und Connor Wong dann weitergehen wird.
Ja, also im Moment ist das ein Luxusproblem.
Ja, ja, genau.
Also du glaubst, Connor Wong kriegt nicht die Liebe, die er verdient, weil er nicht so aussieht, als hätte er jede Nacht bis 3 Uhr ins Haus Boston irgendwie in der Kneipe gesessen. Ja?
Er ist dazu dann auch keine 2 Meter groß. Also er ist relativ klein. Ich glaube, er fällt einfach nicht ab. Er ist unscheinbar. Ja,
wie gesagt, Jason Varitek sah halt so oder sieht halt so aus.
Ja, und der sah dann auch immer noch aus wie ein Althauer.
Ja. Hä? Beziehungsweise Boston PD oder Fire Department.
Ja, irgendwie sowas.
Wenn Jason Varitek in der blutige Fahrt Gottes mitgespielt hätte, wäre überhaupt keine Frage.
Kann ich nochmal dann also insgesamt die Situation in der American League nochmal nicht endgültig, aber nochmal besprechen, weil ich finde, dass mit Boston da jetzt ein Player im Wildcard-Rennen dazugekommen ist, das macht das ja interessant. Wir haben wieder 4 Teams, die über 500 sind. Auch die Tampa Bay Rays sind über 500. Und nur die Blue Jays sind wirklich einfach schlecht in diesem Jahr. So kann man es dann halt sagen. Also es wieder zeigt die American League East, dass sie zu den besten oder zu der besten Division in der American League oder sogar in der gesamten MLB gehört, finde ich. Das ist wieder mal klar, dass da alle 4 Teams fantastische Arbeit leisten. Und in der letzten Woche halt vor allem auch die Red Sox. Ne? Das war schon hervorragend.
Ja, wenn wir von fantastischer Arbeit reden, müssen wir eine Kurve kriegen zu den New York Yankees, die so ein bisschen stinken im Moment. Sie haben eine wirklich schlechte Woche hinter sich, haben die Serie gegen die Atlanta Braves verloren, sind dann von den Mets gesweept worden, haben gegen die Blue Jays, die Florian eben erwähnt hat, als wahrscheinlich das schwächste Team in der American League East, im Moment nur gesplittet und haben dann die letzten drei Spiele in Folge gegen die Cincinnati Reds verloren, sind also von den Reds gesweept worden, die nun auch bei allem Respekt für die Cincinnati Reds nicht das Maß aller Dinge in der MLB sein sollten. Gerade nicht für einen Titelkandidaten, für die New York Yankees. Und ich frage mich, hat das tatsächlich noch was mit den, also zum Beispiel mit den Einschränkungen von Juan Soto zu tun? Hat das was damit zu tun, dass wir hier doch eine gewisse Verletzungsanfälligkeit bei den Yankees im Moment sehen? Ist Tony Rizzo vielleicht das Stück, was ihnen wirklich mehr fehlt, als sie gedacht haben? Oder ist es einfach ein Slump, der passieren kann?
Also von vorne, also vorneweg erstmal an Aaron Judge liegt's nicht.
Der tatsächlich nicht, der eine ganz gute Saison spielt.
Kann man mal lobend erwähnen.
Seit dem 1. Juni hat er irgendwie ein OPS von über 1400. Also der Typ ist im Moment auf einem Hotstreak, wie man ihn heute kaum hinbekommt, und der ist gerade dabei, wieder an einer 69 Home-Run-Saison zu schrauben und vielleicht seine dritte mindestens 50 Home-Run-Saison in seiner Karriere zu machen. Also den können wir erstmal von jeglicher Kritik hier rausnehmen. Wenn ihr euch mal die Stats anguckt von den New York Yankees aus den letzten 15 Tagen, wo ja der Slump so ein bisschen begonnen hat, und wir wissen alle, es war das Spiel, in dem Alex Verdugo für die Yankees gegen die Boston Red Sox den Home Run geschlagen hat. Seitdem geht's abwärts, und das ist die Strafe des Baseballgottes. Seitdem sind diese 15 Tage sind extrem verlaufen. Aaron Judge in den letzten 15 Tagen einen Betting Average von knapp 400, ein On-Base-Percentage von 463, OPS von 1250. Das sind astronomisch gute Zahlen. Um ihn herum sind aber die Tumbleweeds, die er dadurch wehen. Anthony Volpe, 1,55er Betting Average, 1,83er On-Base-Percentage. Alex Verdugo, 2,55er On-Base-Percentage. Gleyber Torres, 2,68. DJ LeMahieu, 2,62. Nur Juan Soto hat einen 2,16er Betting Average, aber 4,53er On-Base, weil er ständig gewalkt wird. Aber das ist ja, deswegen hat man ja Juan Soto geholt, weil er dieses Line-Up verlängert und weil er auf Base kommt und weil er wirklich dafür sorgt, dass die Yankees quasi in jedem Inning, wo er im Schlag ist, jemanden auf Base haben. Das Problem ist, Judge und Soto werden rundrum nicht beschützt. Du kannst Judge im Moment nicht auskriegen, das geht einfach nicht, aber alle drumrum sind im Moment in einem Slump, und das macht die Geschichte tatsächlich sehr schwierig für die Yankees. Dazu haben sie in ihrem Pitching in den letzten Wochen ein bisschen was auf die Nase bekommen. Luis Riel, der ganz klarer Anwärter ist auf den Rookie of the Year, hat allerdings in seinen letzten drei Starts einen knapp 15er ERA gehabt, musste dreimal früh runtergeholt werden vom Mount. Carlos Rodon in seinen letzten drei Starts einen 11er ERA, 11,5 ERA. Marcus Stroman 6,19, Nestor Cortez 4,76. Wenn dein bester Starting Pitcher in den letzten drei Starts einen 4,76er ERA hat, dann weißt du, dass du das mit der Offensive erstmal so nicht auffangen kannst. Auch wenn das Bullpen vielleicht gut sein kann. Aber sie laufen, seit zwei Wochen laufen sie jedes Spiel eigentlich erstmal einen Berg hoch, und den kriegen sie so im Moment nicht mit dem Line-Up gewuppt. Aber ich glaube, das ist ein Slump, und das kriegen die auch wieder hin.
Okay. Ich glaube, das ist auch die Zusammenfassung, würde ich genauso interpretieren. Es ist derzeit, das hast du bei jedem Team. Es gibt immer eine Zeit, wo mal es nicht zusammenläuft. Die Verletzung hast du auch angesprochen. Aber also ich würde jetzt die Yankees noch nicht abschreiben. Dafür
Also was ich ja auch
nicht. Nee, ich würde sie nicht
extrem, genau. Aber
so, und was aber auffällig ist, finde ich, sie spielen die Serie nicht zu Ende, ne? Also sie haben das letzte Mal eine Serie gewonnen gegen die Royals, und das ist sehr lange her. Na, also das heißt, jetzt seit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Serien haben sie nicht eine Serie mal für sich entscheiden können. Und ich glaube, das ist einfach dann das Problem. Ne? Du hast nicht alle Spiele hintereinander verloren. Du hast gegen die Orioles gewonnen, gegen die Braves gewonnen, aber die Serie halt nicht. Und da tut dann tatsächlich so ein Sweep gegen die Reds einfach auch mehr weh. Das, ne, wenn davor einfach so wenig war. Und ich bin gespannt, wann dieser Slump dann vorbei ist und ob es zum Beispiel dann auch reicht, wenn jemand wieder zurück in die Lineup kommt. Auch manchmal ist das manchmal ja einfach nur nochmal so ein Boost. Ne? Dann Giancarlo Stanton auf der 10-Day. Und ich weiß gar nicht, ob der gute Rizzo 60 Day
die Rizzo ist
okay, der ist länger weg.
Ist raus.
Ja.
Ja. Okay. Ja, die Yankees haben ihre Führung in der East an die Orioles verloren. Dass die Orioles stark sind, hatten wir vor der Saison erwartet, aber ich finde es schon überraschend. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie dieses Rennen in der American League East ausgeht. Denn ich glaube, wir können relativ sicher sagen, dass ein Wildcard-Platz nur über die East geht, vielleicht sogar zwei. Und müssen wir schauen. Vielleicht würdigen wir die Orioles dann in den nächsten Wochen irgendwann mal. Obwohl Gunnar Henderson im Moment schon einer der Besten ist, oder?
Das ist schon Wahnsinn.
Was für ein geiler Typ.
Ja.
Wo war er im Draft? Der ist relativ spät gedraftet worden, auch, ne?
Gunnar Henderson, lass mich gucken. Kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen.
Ich weiß es auch nicht aus dem Kopf.
Die Baltimore Orioles haben mit ihm, glaube ich, damals wirklich einen absoluten ein absolutes mit dem 42. Pick haben sie ihn damals
42. gedraftet. Zweite Runde dann.
21 ne? Oder wann war das?
2019.
19 schon. 19. Okay, das heißt, der hat 4 Jahre Minors gespielt?
Ja.
Okay.
Aber es ist
haben ihn
lustig,
dann aber genau zur richtigen Zeit hochgezogen, finde ich. Ne? Also
2019 wisst ihr, wer Top-Pick war 2019? Adley Rutschman.
deswegen haben sie ihn erst später gedraftet.
Die Baltimore Orioles haben ziemliches Gold gefunden im 2019er Draft.
Ja.
Wie alt war Rutschman, ne?
Rutschman ist jetzt 98 ist er geboren, 21 war er.
21.
Okay, und Henderson 18.
Ja.
War einfach jünger auch noch, ne? Ja.
Das ist ein relativ guter Draft gewesen für die. Da gibt's nicht viel zu schimpfen, ey.
Also ich würde, wenn jetzt
so
Catcher.
Sachen, wo dann im Front Office immer noch ein Foto hängt, ne?
Ja, so genau.
Abend aus dem War Room, wo man sagt, ach, wisst ihr noch?
Ja. Wir wissen alle noch, wo wir waren damals, 2019.
Genau.
Ja, das, ich finde die beiden, also ich, jetzt, Henderson ist in der Zeit besser insgesamt drauf, aber auch, dass mit Adley Rutschman du ein Team aufbaust um einen Catcher herum. Das finde ich halt wieder faszinierend. Das kommt ja selten so vor. Das hast ja wirklich, du hast es gerade gesagt, bei den Boston Red Sox ist mit Colton Wong ein Catcher, der wirklich gut ist, aber du baust ja um ihn nicht unbedingt das Team auf. Und hier machen sie es und haben dann noch so eine Perle wie Ryan Anderson in den Reihen. Das ist schon faszinierend gut derzeit, was die Orioles da machen.
Ja, und es ist wieder so typisch, ne? Die Orioles sind so dieses Team. Ich vergleiche sie gerne mal mit den Cardinals aus der National League, die immer so ein bisschen unterm Radar fliegen, aber eigentlich sind die nur zwei Minor Liga entfernt, um alles zu dominieren.
Ja, überraschend finde ich bei den Orioles dieses Jahr, wie gut das Starting Pitching ist. Also überraschend ist es nicht. Sie haben ja mit Corbin Burnes tatsächlich ja sich einen Ace noch dazugeholt. Klar, aber ich finde, dass das Starting Pitching so überzeugt, das hätte ich so nicht unbedingt erwartet. Und auch das Bullpen ist ja wirklich gut zusammengestellt. Und wenn dann die Offensive wieder klickt, so wie in diesem Jahr, dann gewinnst du die East, ne? Das ist dann so. Also schon richtig, richtig fantastische Leistung. Und sie konnten sich's leisten, auch in diesem Jahr Jackson Holliday mal hochzuziehen und dann aber zu entscheiden, soweit ist er dann doch noch nicht. Wir geben ihn wieder zurück und dann soll er sich nochmal weiterentwickeln. Auch diesen Hype zu überstehen, ohne dass es das Team beeinflusst und deine Leistung beeinflusst, finde ich wirklich gut. Gut gemanagt.
Ich bin sehr gespannt auf ihre Trade-Deadline jetzt, weil sie haben eine große Chance in diesem Jahr und sie sind eins der besten Teams der MLB. Ich bin sehr gespannt auf die Strategie der Baltimore Orioles in diesem Jahr.
Ja. Trade-Deadline ist ein gutes Stichwort, aber bevor wir zur Trade-Deadline kommen, und vielleicht auch weitergehen. Eine Sache noch. Es gab diese Woche eine kleine Kontroverse im WhatsApp-Chat von Just Baseball. Ich hatte mir das extra aufgeschrieben, denn es ist jetzt ein kleiner, eine kleine Seitengeschichte und wir müssen es trotzdem ansprechen, weil ich es hier in meinem Ablauf drinstehen habe. Es tut mir leid, dass ich da unflexibel bin. Andreas, die Miami Marlins haben Tim Anderson designated for assignment.
Oh nein.
Ja. So. Und dann kommt sofort die Anschuldigung, dass ich ja gesagt hätte, den müssen wir haben.
Ja,
der genau. Shortstop, former, also ehemaliger Betting Champ, hat
All-Star.
All-Star, genau. Aha. Und ich wäre ja so der Fanboy und so weiter. Ja.
Ich gehe auch nicht runter davon.
Wann haben wir zum letzten Mal über Tim Anderson gesprochen?
Das weiß ich gar nicht.
Das wird schon zwei Jahre her sein.
Vielleicht auch letztes Jahr noch. War letztes Jahr noch bei den White Sox? Ich glaube ja.
Es gab ja auch lang die Idee, dass er jemand wäre, der getradet wird, wo man noch was dafür bekommt, wo die Teams sich verstärken könnten, wenn sie ihn von den, jetzt weiß ich es wirklich nicht, ob er bei den White Sox
oder war bei den Dings White Sox. Ich habe gerade
gedacht,
er war 23 noch die gesamte Saison bei den White Sox.
Dann haben wir sicherlich über ihn gesprochen.
Pass auf, hat 123 Spiele gemacht für die White Sox und ein Wins Above Replacement von -2.
Ja.
Und du holst ihn für die
Axel gesagt.
Nein. Weil ich wollte 2021 Tim Anderson haben.
Ja, da wäre nicht hingekommen für den Rest. Ja. Ich habe heute noch ein Bild gesehen, dass das Starting Lineup der Chicago White Sox aus der American League Division Series 2021 und was aus ihnen geworden ist. Das ist extrem. Das ist extrem, wie die alle vom Baum gefallen sind. Alle, die in der Starting Lineup von den White Sox 2021 und das ist keine 3 Jahre her waren. Das ist schon stark. Also beziehungsweise nicht stark. Ich muss leider raus jetzt hier, weil es wird nicht leiser hier und deswegen.
Ne? Aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute Morgen. hier
sehr gerne.
Bei uns zu sein. Viel Spaß weiterhin in Wimbledon. Wie sind die
Erdbeeren? Sehr gut.
Ja?
Wirklich gut, ja. Mhm.
Sind jetzt denn noch Tory-Erdbeeren oder sind es schon Labour-Erdbeeren?
Ab heute sind es Labour-Erdbeeren und jetzt werden sie wahrscheinlich
also
noch süßer.
Also gibt es keine Sahne mehr. Verstehe.
Wir müssen alle hier so ein bisschen den Gürtel enger schnallen.
Hier gibt's jetzt Wasserschaum.
Ja. Ich lese noch mal die Liste vor. Der Lineup ALDS Game 1. Tim Anderson unemployed. Yoán Moncada always hurt steht dabei. José Abreu unemployed. Yasmini Grandal completely washed. Luis Robert Jr. ist gut. Eloy Jiménez ständig verletzt. Gavin Sheets steht nur Meh daneben. Adam Engel ist out of baseball und Laurie Garcia ist in der AAA. Also das war die Starting Lineup der White Sox 2021 im ALDS Spiel 1.
Herzlichen Glückwunsch. Symbolbild nachhaltig.
Ja. Bis demnächst. Tschüss.
Tschüss, Andreas.
Ciao, Andreas.
Dann machen wir jetzt zu zweit weiter, Florian.
Das kriegen wir hin, oder?
Ich denke auch, dass wir das hinkriegen. Gucken kurz durch die weiteren Divisionen in der American League. In der Central, die Guardians weiter in Front, obwohl sie im Moment ein bisschen einen uninspirierten Baseball spielen, würde ich mal sagen. 54 Siege, 31 Niederlagen dahinter. Die Twins 49-38, starke Woche gehabt. Ja. Die Royals 48-41, die Tigers 39-48 und zum Schluss die eben erwähnten Chicago White Sox mit 25-64. Ich glaube, die Frage ist nicht mehr, bekommen die Chicago White Sox 100 Niederlagen, sondern die Frage ist, wie viel über 100 Niederlagen werden sie bekommen dieses Jahr? einigermaßen dramatische Situation immer noch in Chicago mit einem Run Differential von sage und schreibe minus 161. Die kriegen in jedem Spiel zwei Runs mehr eingeschenkt, als dass sie erzielen. Das ist abenteuerlich. Aber wenn wir vielleicht on a positive note in die Division gehen, dann sollten wir vielleicht über die Minnesota Twins reden, die eine starke, starke Woche hinter sich haben.
Ja, absolut. Und ja, auch wieder mit einsteigt.
Drei Serien gewonnen. Diamondbacks, Mariners, Tigers.
Ja. Genau, und auch wieder mit einsteigt in den Kampf. Ich weiß nicht, ob es noch der Kampf um die Central Division selber ist. Sechs Spiele ist nicht viel, aber die Guardians sind vielleicht zu stabil, als sie das weggeben. Aber sie sind ja mittendrin im Wildcard-Rennen und das sah eine Zeit lang anders aus. Ne? Die Twins hatten mal einen ordentlichen Slump und haben sich daraus in den letzten Monaten schon ordentlich erholt und das ist überraschend, finde ich. Also das hätte ich so nicht unbedingt erwartet, dass die sich nochmal so zusammenreißen. Und daher, ja, also eine tolle Woche gehabt sowieso und insgesamt auch einen tollen Monat. Ne? Sind jetzt in den letzten 20 Spielen, haben sie 13 davon gewonnen. Das ist schon eine gute Leistung und aus den letzten 10 sogar eben 7. Also das zeigt nach oben. Auch das Run Differential zeigt nach oben. Also es gibt so viele Indikatoren, die darauf hindeuten, dass es vielleicht jetzt stabiler wird bei den Twins.
Ja, also ja, tut es.
Na, und Carlos Correa, das erste Mal die Erwartung erfüllt, die er ja mit dem großen Vertrag letztes Jahr, also vorletztes Jahr war es, glaube ich, ne, wo die erst die Giants, dann die Mets ihn haben wollten, dann aber wegen Sorgen um eine alte Verletzung diesen Vertrag zurückgezogen haben, dann haben ja die Twins zugeschlagen und so richtig aus dem Quark kam er dann nicht und in diesem Jahr muss man ihm aber, also kann man ihm wirklich nichts vorwerfen.
Also
ne?
Offensiv 3-11er auf jeden Fall, ne?
Genau, offensiv auf jeden Fall, auch der Wins Above Replacement mit 3,3 überdurchschnittlich gut, finde ich. Also es scheint dann wirklich das Jahr zu sein, wo das mal zusammen klickt. Ein bisschen stiller in den letzten Wochen wurde so Max Kepler tatsächlich. Da hat man jetzt, er hatte ja mal so einen wirklich einen guten Lauf. Jetzt ist er immer noch ein solider Bestandteil der Lineup. Alles klar. Aber es sind andere, die so ein bisschen mehr hervortreten. Wieder ein Catcher mit Ryan Jeffers. 14 Home Runs schon geschlagen und auch 46 RBIs, was so nicht unbedingt von einem Catcher eben zu erwarten ist. Das hat mir bei Wong ja auch schon erzählt. Also ein bisschen ausgeglichener vielleicht das Team und nicht mehr abhängig von jemanden wie Byron Buxton alleine, ne, der ja dann auch zu häufig verletzt war, sondern so ein bisschen ausgeglichen innerhalb des Teams, was die offensive Leistung angeht. Und also ich bin sehr gespannt, ob sie nochmal wirklich die Guardians da oben angreifen werden. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und weil sie eben das Starting-Pitching ist jetzt nicht das Beste in der Liga, nur Platz 23, was der Earned Run Average angeht. Da kann man aber ja zur Trade-Deadline auch noch was tun. Das ist ja das Gute.
Das hätte ich dich jetzt gefragt, weil wenn wir eine Schwachstelle bei den Twins ausmachen müssen, dann ist es sicherlich das Pitching insgesamt. Es geht nicht nur um Starting-Pitching, sondern auch das Relief-Pitching ist jetzt nicht das überstabilste. Wenn wir vielleicht Joe Ryan rausnehmen, der ein absolutes Workhorse ist und der tatsächlich auch eine gute Saison pitcht, wird es dahinter für den Long Run wird es ein bisschen knapp schon, ne? Wenn du dir das gesamte Pitching anguckst, sind die Twins so ein Kandidat mit Blick auf die Trade Deadline, dass man dort vielleicht davon ausgehen muss, dass sie was tun, oder ist es vielleicht ein zu riskanter Move?
Die Frage ist ja, sind sie noch in der Entwicklung oder sind sie am Ende und müssen jetzt mal leisten? Ne? Weil ich glaube, dass so vor 2 Jahren hätte man wahrscheinlich sagen können, na, lass vielleicht noch mal gucken, nicht alles riskieren. Aber ich glaube, bei den Twins ist dieses Mini-Fenster, was es gibt, vielleicht langsam dabei geschlossen zu werden. Und deswegen glaube ich, dass sie zu denjenigen gehören, die zur Trade-Deadline was machen möchten. Ich würde eher die andere Frage stellen, gibt es denn überhaupt genug Kandidaten für das Pitching? Also genug Teams, die ein Pitching haben, was so interessant ist, dass du das zu dir ziehen möchtest, Denn so viele richtig echte Seller, also wo du genau weißt, da wird dieses Jahr nichts mehr kommen, gibt es ja gar nicht. Wir haben die White Sox, die Blue Jays und die A's und Athletics in der American League. Sind die Rangers bereit, was aufzugeben bei dem Rekord, den sie derzeit haben?
Sind die Angels bereit, was aufzugeben?
Sind die Angels bereit? Auch eine sehr gute Frage. Du hast in der National League die Nationals, Marlins, die definitiv Seller sind. Die Mets sind mit einem 42-43 Rekord vielleicht noch zu nah dran, um sich schon selbst aufzugeben. Das gleiche gilt für die Reds, finde ich. Und auch für die Cubs. Das ist die größte Frage. Seller werden sie in dem Sinne nicht sein, weil was sollen sie sellen? Das ist die Frage.
Würden mir aber schon zwei, drei Leute einfallen. So, keine Ahnung, Logan Webb?
Nee, nein.
Nein. Das ist schon ein Trade-Chip.
Nein.
Warum?
Weil der die Basis der nächsten Jahre ist.
Jo, okay. Nein. Das ist ja was anderes. Okay. Das ist ja die Innenansicht.
Ja, okay. Ja, das stimmt. Okay, nein, der wäre jemand, Interesse wäre, ist bestimmt da.
Genau,
ja.
So Jordan genau. Hicks.
Glaube ich, das Risiko geht kein anderes Team ein. Auch wenn er bei uns funktioniert hat, scheint, muss das nicht jeder andere Pitching-Coach die Geduld mit ihm haben, ihn da umzubauen. Der ist ja noch dabei zur Transformation eines Starting-Pitchers. Klar. Oder er hilft dir dieses Jahr, aber
was ist mit Ryan Walker, was mit Tyler Rogers?
Ja, das da sehe ich auf jeden Fall, dass sie was machen könnten. Das Problem auch bei den Giants ist, sie sind noch zu nah dran an einer Wildcard derzeit. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Sollten aber die Serien jetzt in die nächste Woche noch verloren gehen, was gut sein kann, weil jetzt wieder, es kommt die Guardians jetzt, also auch da wieder ein schweres Programm vor sich, dann könnten sie auch zum Seller werden, ne? Definitiv. Aber ich finde, es ist schwierig in diesem Jahr, so als drauf, wenn du von außen drauf guckst, ja.
Was mit den Cubs?
Es ist zum Beispiel die Cubs, ne? Die
Cubs könnten tatsächlich auch relativ zügig Leute loswerden, wenn sie es denn wollen. Das ist die Frage. Oder sind die Cubs per Eigendefinition in so einem Dreiviertel-Rebuild? Weiß ich nicht. Mhm. Kann ich dir nicht sagen. Aber wenn du, keine Ahnung, Jameson Taillon zum Beispiel. Mhm. Justin Steels. So, da sind schon interessante Spieler dabei. Und wenn man vielleicht ins Relief geht, kurz nachdenken, Luke Little ist, der macht auch den Reliever, ne?
Ja. Ja, sowas. Little ist auch ein Reliever,
genau,
ja.
Genau, sowas in der Art. Oder
Hector Neris. Sie haben auch noch jemanden so, wie Hector Smiley, Neris, ne?
Zum Beispiel.
Ja, sehr unkonstante Leistung in diesem Jahr, aber ich glaube, wenn die Cubs was abgeben würden, dann ist da was da, definitiv. Also bin ich bei dir. Es ist halt eben die Frage, wo sie sich selber gerade sehen. Und ich glaube, das ist aufgrund der drei Wildcard-Plätze, die wir ja haben. Ich zitiere mal Hawk, es ist nur eine Serie und wir sind wieder mittendrin im Wildcard-Rennen. Na, also ich muss nur einmal irgendwie, keine Ahnung, eine Woche 7-3 zurücklegen und schon bin ich wieder mittendrin und könnte noch in die Playoffs rutschen. Deswegen finde ich das so schwierig, sich heute in dieser Woche schon als Seller oder Buyer zu sehen. Ich hoffe aber, dass sie da den langfristigeren Plan haben als das, was wir Fans dann denken. Weil im Grunde hast du nämlich recht, denn 40-48 sind jetzt 8 Spiele unter 500 bei den Cubs. Das Gleiche gilt dann eben auch für Teams, wenn man das mal in der American League übersetzt, eben wie für die Rangers, ne? Mhm. Also ich glaube, die sind aus dem Playoff-Rennen raus und dann muss man überlegen, was tue ich jetzt? Was habe ich an Assets, die ich noch für mich zu Prospects oder zu meinen Lücken, die ich in meinem Team habe, dazufügen kann? Und bei den Twins, ich hatte mir das mal aufgeschrieben, die Minnesota Twins suchen Right-Handed Hitting, Corner-Outfielder und was fürs Pitching, das hatten wir angesprochen. Alles Dinge, die du wahrscheinlich ohne groß Prospects oder ähnliches abzugeben, da bin ich jetzt auch nicht sicher, was bei den Twins noch überhaupt da ist an Prospects, glaube ich, kannst du dich so verstärken, dass du eine Position hältst. Na, dass du das machst. Wenn du aber jetzt bei den, als Vergleich mal bei den Cubs guckst, die brauchen für den Bullpen definitiv was, denn das ist wirklich schlecht, das habe ich live gesehen. Die sind zusammengebrochen, wenn Kyle Hendricks ein super Spiel hat, der bis ins siebte Inning geht, verlieren sie dann ihre Spiele im neunten. Das ist also definitiv eine Frage, denn, und da musst du dann, ja, wo gehst du da ran und welche Prospects gibst du dafür auf, dass du vielleicht in diesem Jahr noch in die Wildcard Playoffs kommst und noch nicht mal
die. Das ist ja die Frage, inwieweit die Cubs oder von mir aus auch die Giants oder die Diamondbacks oder die Pirates oder die Nationals oder die Mets, du hast es angesprochen, inwieweit man committed ist für dieses Jahr. Ne?
Ja.
Ja, aber vielleicht ist es tatsächlich, ist es noch eine Woche oder zwei zu früh, das kann sein.
Ja, und wenn wir in der American League bleiben, ne, also würdest du dann, wir haben die Twins gerade, hast du erfragt, aber würdest du als Kansas City Royals noch was machen, um im Rennen zu bleiben?
Ja.
Na, also, denn genau, wie du sagst, wir haben
ein ganz klares Ja, weil die Royals eine bessere Saison spielen als erwartet und weil das Fenster für die Royals eigentlich am Anfang der Saison nicht offen war.
Richtig. Und da bin ich ganz bei dir und Win Now ist dann manchmal einfach. Ne? Und vor allem, sie brauchen ja auch gar nicht so viel. Das heißt, also ich hatte von The Athletic mal mir rausgeschrieben, was die Teams soweit suchen. Corner Outfielder brauchen sie, aber Offensive, also jemand, der den Ball dann rausschlägt. Da könnte eben sowas jemand wie Louis Robert Jr. zu tragen kommen. Ne? Da gibt es ja sogar Positionen, wo Spieler angeboten werden gerade. Und so Richtung Ende des Bullpens wäre noch eine Verstärkung zu erwarten. Oder es bräuchten sie noch. Heißt auch hier wieder für mich, du musst gar nicht die großen Moves machen, aber mach sie doch dieses Jahr und greif die Twins weiterhin an. Ne? Oder auch eben dann in der American League diesen Wildcard-Platz. Das bin ich ganz bei dir. Also ich würde mich freuen, wenn sie es auch tun.
Ja, bei den Royals ist es so, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Royals irgendwie so einen Move machen Richtung, wir fragen mal bei Mike Trout nach. Ne? Sondern ich könnte mir halt vorstellen, dass sie als Buyer auftreten, um halt genau diese neuralgischen Punkte zu verstärken, die du gerade aufgezählt hast. Und dann hilft halt auch, wenn du einen Corner Outfielder hast, der in der Offensive vielleicht bei einem 2,70er ERA steht und nicht bei einem 3,2er ERA.
Ja.
Ne? Ja. Dass du halt da halt diese punktuellen Verstärkungen machst, aber ich wäre tatsächlich von den Royals einigermaßen enttäuscht, wenn sie es nicht machen. Das Problem bei den Kansas City Royals ist halt Small Market und Ownership. Ne? Mhm.
Ja, absolut. Ich meine, sie sind ja dieses Jahr, wir haben sie ja sehr gelobt für ihre Offseason. Das haben wir in der Vorschau ja schon gesagt. Sie haben kleinere, also sie haben jetzt keine spektakulären Dinge getan. Können sie auch nicht. Du hast es angesprochen, Small Market Team. Übrigens etwas, was mir selber noch nie bewusst war, was das eigentlich bedeutet, was ein Small Market Team ist, bis ich selber in Pittsburgh war. Pittsburgh hat nur 300.000 Einwohner. Wir sind in 45 Minuten durch Downtown Pittsburgh gelaufen und hatten die Stadt hinter uns. Also wir waren fertig mit Sightseeing.
Mit das, was man sich angucken kann.
Du hättest jetzt noch erweitern können, ein bisschen drumherum, aber da ist mir das erste Mal bewusst geworden, die Preise im Ballpark und auch, wenn du essen gehst, so viel günstiger wie in Chicago, als Vergleich in Chicago oder New York, haben wir nicht gut gegessen. Und das ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass die da wirklich um jeden Dollar sich bemühen müssen, weil das Geld halt so nicht da ist. Ja. Und dass dann eben jemand wie Kansas City vor der Saison Hunter Renfrow holt, Garrett Hampson jetzt für die Verstärkung von der Bank. Wir haben mit Seth Lugo und mit Michael Walker zwei Starting Pitcher dazu geholt. Sie haben sich für das Bullpen extrem verstärkt, ne? Also da haben sie wirklich viel getan und alles jetzt nicht die riesengroßen, teuren Leute, sondern dass sie halt vernünftig aufgebaut sind. Und genau solche Moves würde ich mir tatsächlich auch von den Royals wünschen, damit sie einfach dranbleiben.
Ja, aber es ist spannend tatsächlich. Ja. Ich bin zum Beispiel auch gespannt, was in Seattle und in Houston passiert.
Ja, also gerade Seattle geht bei uns, also wir müssen vielleicht, wenn Andreas aus London zurück ist, uns mal wirklich auch um diese Division nochmal genauer kümmern. Das haben wir so ein bisschen vernachlässigt, muss man dann tatsächlich sagen, weil auch
der Westen ist halt, hat halt den Nachteil der Zeitzone, ne?
Sie ist weit weg, ne? Aber wie stark die Mariners sich das geholt haben, wie schwach aber jetzt auch die Woche war, ne? Wir können ja auch, ne? Muss man halt auch ansprechen, 3-7 aus den letzten 10 Spielen ist halt nicht gut. Aber dass die Astros nochmal so nachgezogen haben, das ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen.
Vor allen Dingen in Style, ne?
Ja.
Die Astros sind aktuell auf so einem Streak, wo man sagt, wenn sie das weitermachen, dann sind sie auf jeden Fall eine Gefahr. Und ich nehme jetzt mal als Referenz die Serie gegen die Orioles, die sie gesweept haben und die Orioles dreimal wirklich ins Achtung gestellt haben zu Hause. 14-11, ja. 5-1, 8-1. Das waren Statement-Siege der Houston Astros. Danach noch die Rockies, okay. Die Mets weggehauen mit 2-1, auch ein Spiel über 10 Runs, 10-5, das zweite Spiel 9-6. Und jetzt eine 4-Spiele-Serie gegen die Blue Jays mit 3-1 gewonnen. Das waren sehr, sehr starke Serien der Houston Astros. Also wirklich stark und auch unerwartet stark. Also dieser Sweep gegen die Orioles, der war schon etwas, wo man sagen muss, das sah nach Mission aus.
Das, genau, ne, das sah auch ein bisschen danach, also dieses ein Statement abgeben, finde ich, ne? Also einfach zu zeigen, hey, das ist zwar nett, dass ihr jungen Hüpfer da jetzt gerade euch in der American League East so festsetzt an der Spitze.
Aber mein Name wir sind ist die Houston José Astros. Altuve und ich werde dich jetzt ins Achtung stellen. Genau.
Ja, wirklich. Und auch da finde ich die Verteilung, ne? Du hast nicht mehr alles mit, also wir hatten es zwischendurch in der Saison, das hast du, glaube ich, mehrfach angesprochen, dass gerade José Altuve, der ja nicht der Jüngste mehr ist, im Moment die Offensive der Houston Astros tragen muss. Nee, Kyle Tucker kommt langsam in Lauf mit 19 Home Runs jetzt mittlerweile. Jordan Alvarez hat 49 RBIs, ist also auch da nicht mehr, muss alles von Altuve gemacht werden. Ich glaube, das ist etwas, was ihnen wirklich gut getan hat. Wir haben über das Pitching gesprochen, ne? Auch da, sie sind weiterhin nicht Top of the Pops, was das Starting Pitching angeht, was das Pitching insgesamt angeht. Die sind 4 ERA ist einfach nicht so gut, aber es hat sich etwas gebessert. Also es ist nicht mehr ganz so schlecht, wie es mal eine Zeit lang war. Und auch da, das kannst du ja zur Trade Deadline auch wieder beheben. Du kannst ja schauen, Mensch, gibt es noch Starting Pitcher, die mich so gut machen können, dass ich einfach die Mariners angreife. Mhm. Und was sie dringend machen müssen, ist ein First Baseman. Und you heard it here first, Vladimir Guerrero Jr. wird zum Ende der Saison bei den Astros auf der First Base stehen. Ich glaube, die werden sich um ihn bemühen.
Okay.
Ja, weil sie hatten die Idee mit José Abreu und wirklich einen offensiv starken First Baseman zu bekommen. Das ist ja nun nicht gut gegangen dieses Jahr. Und da haben sie eine große Lücke. Und ich glaube, Vlad Guerrero wäre jemand, der in dieses Team passen könnte, auch vom Charakter her. Also auch so, wie er sich selber gibt. Und er müsste dann nicht zu den Yankees. Das würde mich für Vlad Guerrero dann freuen.
Wer ist denn Day-to-Day? John Singleton? Oder wer ist im Moment Day-to-Day bei den Astros?
Auf der 1?
Ja.
Ja, genau. John Singleton. Und ich meine, oh Gott, wer könnte? Jordan Alvarez, glaube ich, kann auch an der 1 spielen. Nee, hat er noch nicht gemacht. Ja, John Singleton ist doch, der war die letzten 5 Spiele First Baseman. Und dann mal Greer Kessinger, der aber jetzt schon wieder in der AAA ist. Aha. Also der aus der AAA kam, so rum. Der war ein Spiel jetzt First Baseman, also John Singleton. Und ich glaube, Vlad Guerrero wäre eine Verstärkung. Ich will ihn jetzt nicht so schlecht machen, aber you know what I mean.
Ja, interessant. Eine Geschichte noch aus der American League West. Hast du die Spiele der, also diese Serie der Angels gegen die Athletics gesehen?
Ich war vorgestern schlaflos und habe tatsächlich eine Wiederholung geguckt von dem Spiel. So schlimm war's.
Junge.
Ich habe Probleme. Ich versuche sie zu lösen.
Ganz ehrlich. Aber Florian, sei getröstet. Deine Probleme sind nichts im Vergleich zu den Problemen, die die LA Angels haben.
Ja.
Es gab eine 3-Spiele-Serie bei den Athletics und die Athletics haben die Angels gesweept und zwar in einer Art und Weise, wo ich echt gedacht habe, ach du liebe Güte. 7-5 das erste Spiel für die Athletics und danach zweimal hintereinander 5-0. Sie haben also die Angels auf komplette Sparflamme gesetzt und die Angels haben in diesen in diesen 18 Innings, die dort gespielt worden sind, insgesamt 9 Hits gehabt und waren niemals irgendwie in Contention. Was für ein Debakel. Ach ja, du liebe Güte.
Ja. Es ist wirklich jetzt die Frage, wir hatten das, als wir die Trade Deadline bei den Twins angesprochen haben, ne? Wo sehen sich die Angels? Und ich, na, also sie hätten, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie jemanden wie Tyler Anderson abgeben. Ne? Der ist 34 Jahre, der ist vielleicht nicht dazu auserkoren, in Zukunft die Rotation aufrecht oder die Rotation, ja, dass er da rund um ihn ein Team gebaut wird. Wogegen eben José Soriano, Davis Daniel und auch Contreras, Ryansey Contreras, Griffin Canning, alle noch unter 30, teilweise unter 25 mit Contreras. Das wäre ja eigentlich das Starting-Pitching, worum du mal etwas aufbauen könntest. Deswegen sehe ich auch im Moment nicht unbedingt, dass die Angels als großer Seller auftreten können. Was haben wir denn noch? Nelson Rada, ist das ein... Die haben auch jetzt an Prospects jetzt nicht unbedingt, wo du sagst, oh wow, ne, da gucken wir hin. Die wollen wir definitiv haben. Das ist schon schwierig.
Also wenn du diesen begehrten Corner-Outfielder nimmst, wird mir noch Taylor Ward einfallen. Vielleicht.
Den aber auch 30.
Kannst du aber im Left-Field schon einsetzen.
Ja. Hat er ja auch. So. Ja, klar. Sehe ich auch so, ja. Aber es ist ja die Frage, wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Und ich meine, bei Taylor Ward ist genau das, was du meinst. Der kann einem Team sofort helfen, ne, weil jemand wie Logan O'Happy oder Zach Neto oder Nolan Schanuel, die jetzt alle eben sehr jung, alle unter 25 Jahren, da wirst du nicht rangehen dürfen. Nee. Das kannst du doch niemandem erklären. Also, ne, dass du dann plötzlich junge Leute weggibst, weil die, ich glaube, Logan O'Happy würde irgendwo Unterschlupf finden. Oder auch eben Taylor Ward oder so, ne? Aber Taylor Ward, glaube ich eben, ist nicht jemand, mit dem du vielleicht die Zukunft aufbauen möchtest. Nee, und deswegen
kannst du ihn halt weggeben.
Ja, wäre, sehe ich auch so. Aber es war schon übel, was die da zusammen gespielt haben.
Ganz ehrlich, ne? Die Saison kannst du ja schon wieder mit Anlauf in die Tonne
komplett klopfen. Ja, komplett. Also Wahnsinn. Bin ich bei dir, gehören zu den schlechtesten Teams, offensiv wie defensiv. Da ist nicht viel zu holen und dann, ja, bau die Zukunft auf, versuch dich nochmal zu schütteln.
Ja, aber bau die Zukunft auf, Florian, seitdem wir diesen Podcast machen, du hast es eben schon gesagt, seit über 12 Jahren, haben wir von den Angels vor der Saison immer wieder gedacht, oh, ist eigentlich ein aufregendes Team. So, und dann kam Mike Trout und du hast gesagt, oder wir haben gesagt, es ist vielleicht der beste Baseballspieler seiner Generation. Es ist vielleicht der beste Baseballspieler, der kompletteste Baseballspieler, den wir jemals gesehen haben. Und dann kam Shohei Ohtani dazu und dann haben wir gedacht, ach du liebe Güte, die Angels gehen aber richtig ran. Und was ist passiert?
Ja, und wenn du jetzt guckst, wer ist auf der IL? Anthony Rendon und Mike Trout. Mhm. Also die beiden Spieler, um die du dich vor 3 Jahren war, glaube ich, sind sie zugekommen, ne? Ne, 19 kam Anthony Rendon schon. Wo ja, du ihm gesagt
Trout
hast,
Trout ist doch schon länger da.
2009, genau. Ja. Aber na, wo und du dann gesagt hast, sagen, Mensch, jetzt haben
Mike
wir...
Mike Trout ist doch der Franchise-Player.
Genau. Und dann hattest du mit Rendon, Ohtani und Trout, hattest du eigentlich ein Team zusammen und jetzt ist es komplett weg. Und du musst, also natürlich ist Mike Trout untradebar. Also es gibt kein, also ich kann mir einfach kein Szenario vorstellen, wo er irgendwie getradet wird. Das gibt es für mich nicht. Und selbst Anthony Rendon nächstes Jahr oder wie auch immer, ich sehe es nicht. Das heißt, du sitzt auf diesen beiden Kontrakten. Du kriegst die, wie soll man das erklären? Du bleibst bei diesen Spielern hängen. Und natürlich ist das okay, wenn Mike Trout gesund ist und dann wird er dir helfen. Aber du musst doch irgendwann mal den Schritt voran machen. Und das scheint nicht mit ihm bei den Angels zu klappen. Es ist der Wahnsinn.
Ja. Ja, ist so. Also, Grüße an Disney. Alles richtig gemacht. Mhm. Gut, lass uns noch ein bisschen über die National League reden, bevor gleich wieder die Arbeit ruft, aber wir müssen noch ein paar Themen ansprechen. Die Philadelphia Phillies, aktuell mit 9 Spielen Vorsprung, der führende in der National League East, 57 und 30. Dahinter die Braves 47, 38. Die Mets wieder ein Spiel negativ. Das ist so ein Schritt vor, zwei zurück. Zwei vor, ein zurück. Zwei Schritt vor, drei zurück. Die Mets ja, sind, naja, egal. Die Nationals 41, 46. Raus aus allem, meine Prediction. Und die Marlins sowieso 30, 57. Aber wir müssen kurz über die Philadelphia Phillies sprechen, die trotz einer, ich sag mal, merkwürdigen Woche immer noch das Maß aller Dinge sind in der National League East, die allerdings ein paar Spiele hatten, wo ich mir schon gedacht habe, merkwürdig, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wäre ich ein Betting Man, hätte ich Geld verloren. Bin ich zum Glück beim Baseball nicht, aber es gab da zum Beispiel die Serie gegen die Marlins, die sie in Anführungsstrichen nur gesplittet haben und wo eigentlich alle Spiele nicht wirklich gut waren. Selbst die Spiele, die sie gewonnen haben, waren nicht wirklich gut. Müssen wir uns Gedanken über die Phillies machen?
Ich glaube, das ist genau jetzt die Zeit. Ne? Kyle Schwarber auf der Injured List, JT Realmuto ist auch drauf und Bryce Harper, also drei Säulen des Teams derzeit auf der Injured List. Absolut. Und trotzdem verlierst du deine Serie nicht. Ne? Also du gewinnst sogar die Serie gegen die Cubs. Cubs sind nicht gut dieses Jahr anscheinend, also haben dann doch viel zu viel versprochen. Aber ne, auch gegen die Marlins schaffst du es, das irgendwie zu halten, wenn diese Pfeiler deiner Offensive fehlen. Und ich glaube, das kann man dann aus der letzten Woche mitnehmen, dass trotz der Verletzung du nicht nachgegeben hast. Und jetzt kommt die Serie wirklich, um die es geht. Ne? Die Braves stehen an, sie sind in Atlanta jetzt für, ich glaube, drei Spiele. Und ich glaube, darauf kommt es eher an. Und dann muss man einfach hoffen, dass sie die Serie wieder nicht verlieren. Ne? Also und Sorgen würde ich mir noch nicht machen. Dafür sind sie offensiv zu stark. Und vor allem auch, was wirklich in diesem Jahr ja absolut das Aushängeschild ist, ist das Starting-Pitching. Ne?
Ja.
Also diese
Ranger Suarez.
Hallo. Ja, und genau. Und ja, genau. Und das war noch nicht mal der, mit dem du in die Saison gegangen bist, als dein absoluter Top. Pitcher, ne? Sondern das war ja Zach Wheeler eher. Mhm. Und das ist fantastisch, was da im Moment im Starting-Pitching geliefert wird und genauso auch im Relief-Pitching. Das geht mir immer ein bisschen unter. Die Phillies haben ein fantastisches Starting-Pitching, aber auch das Relief-Pitching ist das fünftbeste vom ERA in der gesamten Liga. Lassen die wenigsten Homeruns per 9-Inning zu, die zweitwenigsten haben die zweitmeisten Strikeouts per 9-Innings, wenn du das hochrechnest auf die Relief-Pitcher, und die drittwenigsten Walks. Also das ist ein richtig top Relief-Pitching. Neben dem, ne, dass dann ja Zach Wheeler eben auf dem Mount steht und auch schon ein paar viele Innings in den Armen hat. Ne? Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und Ranger Suarez, eine absolute Bombensaison, fantastische Leistung derzeit alles. Und ich bin mal gespannt, wie die Braves jetzt in der Serie, die kommt, versuchen werden, die derzeitige, in Anführungsstrichen, Schwäche der Phillies auszunutzen.
Ja, die ganze Woche ist für die Phillies so eine, in Anführungsstrichen, Woche der Wahrheit, weil drei Spiele in Atlanta, du hast es schon gesagt, und dann kommen für drei Spiele ab Mitte der Woche die Dodgers.
Ja, ja.
Nach Philadelphia.
Die derzeit auch nicht unschlagbar sind, muss man sagen.
Nee, aber es ist trotzdem.
Aber es ist eine Aufgabe. Ne? Mhm. Ist eine Aufgabe, definitiv.
Und ja, vielleicht wissen wir nächste Woche mehr. Heute Nacht, in der Nacht von Freitag auf Samstag, das erste Spiel in Atlanta zwischen, wie heißt der, Aaron Nola, wird für die Philadelphia Phillies auf dem Mound stehen und Max Fried für die Atlanta Braves.
Das auch nicht so schlecht, nee, sag ich.
Kann mal. Man sich angucken.
Ja, wobei, wenn wir dann nochmal auf die Braves zu sprechen kommen, also ich will ja nicht sagen, dass alles an RRC hängt, an Ronald Acuna Jr., aber so ein bisschen ist das schon, also die sind immer noch ein starkes Team, aber ich meine, ganz ehrlich, die haben jetzt gegen die Giants gespielt. Das ist ein gefährliches Team. Haben ich habe halt jetzt, ne,
die Serie.
Ja, also die genau, haben die Serie
gewonnen.
Ja. Genau, und das finde ich überraschend, muss ich sagen. Sie sind jetzt 9 Spiele zurück auf die Phillies. Selbst wenn sie also jetzt mal die Serie gewinnen, dann sind es nur 7 oder 6 Spiele, die sie dann rangekommen sind. Und das finde ich so überraschend. Wie
die Braves haben halt immer noch, und das ist, glaube ich, der größte Chip, den sie haben, nicht Tradeship Blödsinn. Sie haben halt immer noch ein absolutes Elite-Pitching.
Ja, klar.
Weißt du, wer aktuell führender im ERA ist bei den Braves?
Nee, ich habe auch ja schon kommen. Geschrieben. Nee, ich habe es ja schon geschrieben. Ich habe ihn halt Chris heute Sale Nacht hat er, natürlich. Glaub ich, gespielt. Ja, ich habe es ja geschrieben. Das ist ein Monster auf dem Mount. Also ich habe ihn selber erlebt. Das war das Spiel, was die Giants nicht gewonnen haben. Ein absolutes Monster. Also ist das der, den ihr damals mal den Vertrag gegeben hat? Mhm. Ist der genauso gut wie damals? Weil das ist unfassbar. Oh, 127 Strikeouts.
Chris Sale war schon, als er nach Boston gekommen ist, war er schon ein absolutes Ace. Das Problem waren dann halt die Verletzungen, ne?
Genau.
Ja. Die wirklich sehr, sehr häufig vorgekommen sind.
Ja, und dieses Jahr ist er gesund und dann siehst du, was passiert. Ja. Ne? Also manchmal sind es denn so die kleinen Dinge, ne? Also er ist gesund, er kann seine Innings, er kriegt seine Innings zusammen und schafft es eben. Ich meine, letztes Jahr hat er 100 Innings bei den Boston Red Sox. Jetzt ist er jetzt schon bei knapp 100 Innings bei den Braves. Und wir wissen, und das wisst ihr selber von euch auch, wenn er gesund ist, ist er einer der besten Pitcher, die man in seiner Lineup haben möchte. Dann gehört er auch zu den Besten der jeweiligen Liga, in der er spielt. Also das ist schon faszinierend gut. Und ich habe, wie gesagt, ich habe ihn hautnah erlebt und du hattest keine Chance. Das, unfassbares Monster auf dem Mount, auch die Ausstrahlung, finde ich. Das ist ja manchmal einfach, dass der Pitcher gut wirft. Aber Chris Sale, der dominiert das Spiel. Wirklich, wirklich toll.
Also das Pitching ist halt wirklich absolut Elite. Und wenn man das Starting-Pitching vielleicht isoliert sieht, wenn man sagt, die ersten vier, Max Fried, Chris Sale, Charlie Morton, Reynaldo Lopez auch mit einer unglaublichen Saison und auch mit sehr vielen Innings, dann ist es vielleicht das kompletteste und beste Starting-Pitching der MLB. Weil es halt sehr wenig Abfall gibt.
Und überleg mal, Spencer Strider ist nicht dabei in diesem Jahr. Ne? Ja. Also auch das darf man nur noch mal bitte überlegen, wie wäre diese Lineup denn, wenn Spencer Strider noch dazu wäre, dann reden wir über das beste Pitching
Und dann hast du noch neben einem sehr, sehr soliden Relief-Pitching, gutes bis solides Relief-Pitching, hast du mit Raisel Iglesias noch einen Closer. Wo sich jeder die Finger nachlegt.
Ja, absolut.
Ja,
absolut.
Und ich
bin mal sehr gespannt, auch was da jetzt Richtung Trade Deadline passiert bei den Phillies, glaube ich, die werden was tun, aber ich glaube, das wird nichts Spektakuläres sein. Dafür ist das Team zu gefestigt, ne? Also es gibt immer noch Bedarf an Position, das ist aber auch ganz normal. Bei den Phillies wäre es eben ein Outfielder zum Beispiel. Aber bei den Braves, ne? Tun sie noch etwas, dass vielleicht das Starting-Pitching etwas ergänzt noch wird für die Richtung Playoffs? Denn sie müssen ja neun Spieler aufholen auf die Phillies halte ich für, es ist nicht unmöglich, aber das ist schon eine Aufgabe, die musst du erstmal schaffen. Dafür sind sie aber auch 2,5 Spiele vorne, was die Wildcard angeht, ne? Also, da musst du halt eher jetzt deinen Blick drauf haben und ich bin gespannt, was sie machen. Also, bin sehr, sehr gespannt.
Ja. Gut, also auf jeden Fall spannende Woche für die Atlanta Braves und auch für die Philadelphia Phillies. Die Mets reden wir nächste Woche wieder
drüber. Ja.
Gucken wir mal, was da passiert.
Ja, bei den Nationals hast du noch eine Top Prospects durfte in dieser Woche dann mal wurde hochgezogen. James Wood wurde hochgezogen. James also Wood auch da gibt's halt
aus Hollywood.
Dort wurde halt mal wieder was gezeigt, wie die Zukunft dann werden könnte in Washington. Aber ansonsten ja, auch bei den Marlins. Ich glaube, dass die Marlins als einer der großen Seller auftreten können, ist, glaube ich, schon länger klar. Da brauchen wir auch nicht. Das ist jetzt keine Breaking News.
Ja. Gut, dann gucken wir kurz in der Central vorbei, wo wir auch loben müssen, die Milwaukee Brewers, 52-36, 6 Spiele aktuell vor den Cardinals, die 45-41 stehen, dahinter wird's negativ, die Reds 42-45, die Pirates 41-45 und die eben schon angesprochenen Cubs bei 40-48. Aber die Milwaukee Brewers sind eigentlich jede Woche eine Meldung wert. Sie sind wieder auf 7-3 in den letzten 10 Spielen. Serie gegen die Texas Rangers gesweept, dann die Serie gegen die Cubs 2-1 gewonnen und die Serie gegen die Rockies gesplittet mit 2-2. Und ich grüße an dieser Stelle Badger Deutsch, ein Milwaukee Brewers Fan. Das war der Mensch, Florian, vielleicht hast du es auf den sozialen Medien gesehen, der mir die Cap von Wisconsin Wurst aus Madison mitgebracht hat.
Weil auf all kinds ist dieser Typ FC-Fan.
Ja, selbstverständlich.
Es tut mir so leid. Dir ist bewusst, dass der nächste Saison oder diese Saison um 6.30 Uhr morgens als allererstes sich das Wochenende vor den FC morgens um 6.30 Uhr versauen lassen muss.
Ja,
der arme Mensch.
Hervorragender Typ. Ganz, ganz, ganz fantastischer Mensch, den ich getroffen habe.
Diese
Cap
ist einfach...
den ich getroffen habe beim Trainingsauftakt des ersten FC Köln. Er war in Deutschland und hat mir dann liebenswerterweise diese Cap mitgebracht aus Madison, Wisconsin, von dem Minor League Team der Madison Mullards, die als Alternativteam dieses Jahr als die Wisconsin Wurst aufgetreten sind. Mhm. Und ich musste diese Cap haben und er hat das möglich gemacht. Und
fantastisch.
Vielen, vielen Dank dafür. Und wir haben uns, sollten sich meine Wege irgendwann mal nach Milwaukee sollte ich mich irgendwann mal dahin begeben, dann werde ich in den Ballpark gehen.
Nee, es war ja das Glückliche, wahre liebe Hörer, ich muss es ja gestehen, als Axel diese Cap gezeigt hat, habe ich, weil ich mit dem Auto in den USA auch unterwegs war, habe ich geguckt, wie wäre denn der Umweg auf unserem Weg nach Pittsburgh, also von Chicago sind wir nach Pittsburgh gefahren. Es wäre 5 Stunden Umweg gewesen, habe ich hier im Haushalt nicht durchgesetzt bekommen, sonst hätte ich sie dir natürlich auch versucht zu besorgen.
Es hat ja funktioniert.
Ja, daher, fantastische Geschichte.
Wirklich sehr, 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 sehr happy gewesen. Und wie gesagt, beste Grüße.
Mittlerer Westen übrigens, die freundlichsten Menschen, die ich auf meiner Reise kennengelernt habe.
Ich kann mir das vorstellen.
Fantastische Leute.
Er auch. Und wir haben uns auch ein bisschen über Baseball unterhalten, weil er hat mich halt gefragt, wie kommst du denn auf die Cap? Und dann habe ich ihm
hast du ihn denn nicht gefragt, wie er auf den FC kommt, der arme Mensch?
Ich weiß das auch. Ich weiß nur, er hat in Bonn studiert.
Ach, guck mal, ich habe einer der Typen vom Chicagoer FC-Fanclub, ne, den wir ja getroffen haben, meine Frau und ich, hatten mit dem da wirklich ein Date. Der ist extra für uns, obwohl er 2 Stunden Verspätung mit seinem Flug hatte, ist der nochmal in die Kneipe gekommen, nur um uns zu treffen, Aufkleber abzuholen und uns selber auch ein paar Aufkleber und so ein Coin, das scheint so ein Ding in den USA zu sein, zu geben. Unfassbar netter Mensch, in Bonn studiert. Und deswegen FC-Fan geworden.
Ja, genau. Also er ist Lehrer und hat in Bonn studiert und dann gab es halt damals vom Studentenwerk gab es dann halt diese Karten, dass du halt einen Besuch im Stadion machen konntest und seitdem verliebt.
Bestes Erlebnis da. Wir waren zum Spiel in der Kneipe, wo die Engländer gerade ihr erstes EM-Spiel hatten. Das war sehr nervig, weil für Gottes Willen Engländer, betrunkene Engländer, Fußballfans, immer sehr anstrengend. Und da kommt dieser Typ rein in einer Jacke der deutschen Nationalmannschaft aus den 90ern. So mega cooler Typ. Er sagte auch, er ist jetzt nicht so International Teams, er guckt halt nur FC. Das tat mir auch sehr, sehr leid. Ich habe ihn sehr oft getröstet. aber die treffen sich, die Kneipe macht um 6 Uhr auf, jetzt für die Zweitligasaison des FCs, damit die Leute dort zusammen leiden können, will ich es mal so nennen. Selber haben wir wenig über Baseball geredet tatsächlich an dem Abend, aber es war fantastisch, ihn kennenzulernen und diese Freundlichkeit unglaublich, unglaublich toll. Also wenn ihr mal im Mittleren Westen seid, die Menschen sind, egal wo sie herkommen, aus der Großstadt, aus der Kleinstadt, wirklich offen und freundlich und sehr einem zugewandt, also muss ich echt sagen. Ja.
Also,
tolle Geschichte,
überall
Wisconsin Wurst.
Fans vom FC Köln,
ich dreh durch, ne? Es ist nicht zu fassen. Aber es hat auch Spaß gemacht, ihn zu treffen. Er hat sich auch unfassbar gefreut, mal aus Deutschland ein paar Dinge noch anders zu hören und so. Und die Einladung ist offen, da ja der FC in Hamburg spielt in diesem Jahr. Ist die Einladung offen, dass ein paar Leute rüberkommen und bei uns dann übernachten. Haben wir sofort gesagt, hey, immer eine Couch frei. Ist ja für die auch nicht so einfach dann. Ich hoffe, das klappt, dass sie hier rüberkommen. Und dann gehen wir mit denen zusammen ins Stadion. Dass wir also sowas Tolles, Rundes, dass wenn das klappen würde. Ist echt toll. Ja.
Gut, also, dann gehen wir vom Fußball wieder weg. Es war mir nur absolut wichtig, kurz Grüße.
Ach, dieses Cap.
Kurz Grüße rauszuschicken, weil das halt wirklich fantastisch war. Und wir gucken kurz auf die Milwaukee Brewers, auf sein Team, das wieder einen sehr, sehr starken Eindruck macht in diesem Jahr. Und wenn wir von All-Stars und MVPs sprechen, Willy Contreras.
Catcher. Unfassbar.
Offensivmaschine Catcher.
Ja. Defensiv halt auch gut, finde ich. Also auch ein sehr guter defensiver Catcher.
Selbstverständlich. Mittlerweile 51 RBIs für einen Catcher.
56 hat er sogar schon. Deine Seite musst du aktualisieren. 13 Homeruns, 56 RBIs, knapp 300er Betting Average. Ein Slugging von 4,47 als Catcher. Nochmal. Na, das ist nicht selbstverständlich, ne?
Fantastisch. Sehr, sehr starke Vorstellung.
Ach Quatsch, Entschuldigung. Willy Adames ist es gewesen mit den 56 Dings. Die sehen auf dem Foto fast gleich aus. Mir leid, liebe Hörer. Es Fotos. Ist Willy Adames mit den 56 RBIs. Die sehen wirklich, guck dir das auf ESPN an, die sehen fast gleich aus auf dem kleinen Bild. Oder ich werde alt. Ja, die Möglichkeit gäbe es auch.
Das kann, vielleicht stimmt beides, Florian.
349 At-Bats. Das heißt auch, also er ist ja nun, als Catcher ist es ja wirklich, ich meine, du hast es ja selten, dass ein Catcher alle Spiele in der Saison durchspielt. Das ist auch okay, der braucht seine Pausen. Aber 85 von 88 Spielen, Hut ab, lieber William Contreras, Hut ab. Also das ist schon, und dann noch diese Leistung zu bringen offensiv, das finde ich halt einfach fantastisch. Ne? Also
mit Blick auf die Trade-Deadline sind die Milwaukee Brewers aber auch ein heißes Team für Starting-Pitching, ne?
Ja.
Zwei Verletzungen, D.L. Hall und Joe Ross. Ich bin mir nicht sicher, ob beide Season-Ending sind. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Tommy John ist bei Robert Gasser. Hall ist auch 60-Day IL, also wird länger dauern. Wade Miley ist Tommy John raus.
Ja.
Joe Ross ist auch 60 IL, also ja, es könnte dann länger dauern, seit 20. Mai auf der IL, 60 Tage, puh. Ne? Und Brandon Woodruff ja auch auf der Injured List mit Schultern, also auch 60 Tage. Aber kein Starting-Pitcher von ihnen.
Komplett raus, oder?
Ja, genau. Kein Starting-Pitcher ist bei denen auf der 10 oder kürzer IL, 15 oder kürzer, sondern tatsächlich alle da. Und ja, ich meine, sie haben ja schon einen Move getan. Ne? Wie überrascht warst du, als du den Namen Dallas Keuchel gehört hast?
Ich wusste erst mal nicht, wo er gespielt hat.
Ja. Keiner von uns. Absolute Offenheit, als es hieß, Dallas Keuchel unterschreibt bei den Brewers. Wo ist denn der jetzt?
Ja.
Seattle war, ne?
Wo kommt denn Dallas Keuchel her? Genau.
Seattle war.
Schon.
Aber absolut. Aber da siehst du, welche Dringlichkeit bei den Brewers, was das Starting Pitching angeht. Und ich glaube, also egal wie es ist, im Moment sieht es ja so aus, dass sie die Central halten können, dass sie dann diese Division gewinnen werden. Das ist ja die eine Geschichte. Aber du möchtest ja dann nicht in den Playoffs in der ersten Runde gegen irgendwen rausfliegen, sondern du möchtest ja dabei bleiben. Und dann musst du was im Starting Pitching machen. Also das geht ja gar nicht anders.
Ja,
ich gehe da ganz fest von aus.
Das ist halt auch, das ist das Pittsburgh-Problem, ne? So, Market Ownership, inwieweit lohnt sich das Investment?
Wir haben es ja die letzten Jahre gemerkt, ne? Sie haben Josh Hader abgegeben zu einem Zeitpunkt, wo alle, selbst die Milwaukee Brewer-Fans, gedacht haben, okay, geben wir uns jetzt gerade selber auf? Ne? Also sie sind trotzdem in diesem Jahr mit einer fantastischen Leistung, die führen sie die Central an. Das muss man nochmal, das ist wirklich verrückt. Also 52 Siege. Die Dodgers haben nur 53. Also mal den Vergleich zu machen, von welcher Qualität wir hier sprechen. Ne? Das ist schon irre und das Ganze eben gefühlt komplett anders. Die letzten Jahre haben wir bei den Brewers immer über das gute Starting-Pitching geredet. Das war immer deren Pfund. Dafür war es die Offensive nicht. Das ist jetzt komplett gedreht. Die Offensive ist, was die On-Base-Percentage angeht, die zweitbeste der gesamten Liga. Hättest du das jemals von den Brewers erwartet?
Nein.
Nee, ich nicht. Ich nicht. Und es geht so ein bisschen unter, dass... Also, was ich glaube, ist auch wieder, dadurch, dass eben jemand wie Adames oder auch jetzt Contreras, dass sie so ein bisschen die Last von Christian Yelich nehmen. Hm. Dass der weiterhin seine guten Leistungen bringen kann, aber eben nicht komplett alleine alles machen muss. Und ich glaube, ist das das Geheimnis, ne? Das ist mehr verteilt in diesem Jahr auf mehrere Schultern.
Ja, es kann sein. Also, es ist auf jeden Fall, die Brewers machen mir immer noch einen guten Eindruck. Ich bin mir halt nicht sicher, ob es mir reicht für einen Angriff auf Philadelphia, auf Atlanta, auf die Dodgers oder vielleicht auch auf die Padres. Für die Central ist es sehr gut, für die National League ist es, ja, es ist immer noch gut, aber ich weiß nicht, ob es Elite ist.
Ich bin da diese Skepsis. Ist, glaube ich, aus den letzten Jahren einfach gewachsen.
Ja, das kann sein.
Ich glaube, das ist genau das, weil es ist für mich super überraschend, wie stark sie in der Offensive in diesem Jahr sind. Und deswegen vertraue ich ihnen nicht. Hm. Und ich bin ganz genau bei dir. Wenn ich dann mir die Braves oder die Dodgers oder die Phillies angucke, dann ist das ein anderes Kaliber. Und zwar nicht, für mich gefühlt, sehr weit weg anderes Kaliber. Ich sagte aber gerade, sie sind das zweitbeste Team insgesamt, was die On-Base-Percentage angeht. Also, ne, das widerspricht sich dann ja, aber ich bin da ganz bei dir. Ich vertraue ihn tatsächlich auch. Im Moment traue ich ihn nicht ganz so über den Weg, wie wir es vielleicht machen müssten, bei der Leistung, die sie derzeit bringen. In einer Central, die deutlich besser ist als die letzten Jahre, aber gefühlt immer noch mittelmäßig, oder? Findest du das nicht auch? Dass die immer noch so mittelmäßig
ist? Ja, also es kommt so mittelmäßig rüber. Es ist halt. Die Central lebt halt von der Kompaktheit, so würde ich es mal nennen.
Ja, ja,
ja. Weißt du?
Also ich habe ja die Cardinals auf 1 getippt vor der Saison. Ich habe gedacht, die reißen alles weg. Dann hatten die einen mega schlechten Start. Die stehen jetzt bei 45-41. Mhm. Die sind die dritte Wildcard im Moment. Hätte ich nach dem, wie das anfing mit den Cardinals, niemals gedacht. Sie sind immer noch 6 Spiele hinter den Brewers. Ich traue ihnen auch weiterhin gerade nicht, weil das Run Differential noch bei minus 37 ist. Ist immer nur ein Indikator, finde ich, wie gut oder schlecht ein Team ist. Es ist nicht die eine Aussage, aber ein Indikator. Ich bin sehr gespannt, ob die Cardinals das halten können und auch wie sie denn zur Trade Deadline auftreten. Na, weil die Brewers müssen definitiv was im Starting Pitching machen. Bei den Cardinals sieht es aber auch nicht anders aus. Also auch die haben Lücken, die noch gefüllt werden müssten. Und das macht die tatsächlich, das macht die West etwas interessanter, als es die letzten Jahre waren, muss ich ehrlich gestehen.
Ja. Gehe ich mit. Ist so.
Und wir haben Wisconsin Wurst im Podcast untergebracht. Ist das ja fantastisch.
Ich habe jetzt mal geguckt mit dieser Keuchel-Geschichte. Mhm. Keuchel war bei den Mariners unter Vertrag, unter einem Minor League Assignment, ist dann am 20. Mai von den Mariners DFA'd worden, hat dann aber sofort 3 Tage später einen neuen Vertrag bei den Mariners unterschrieben und einen Monat später haben sie ihn dann verkauft an die Milwaukee Brewers für Cash Consideration und die Cash Consideration war $1.
Ach ja, stimmt. Stimmt, was für eine, ja.
Und irre. Dann haben die Brewers haben praktisch den Vertrag gekauft.
Ja.
Sie haben den Vertrag von Dallas Keuchel gekauft und haben ihn dann sofort ins Major League Roster gesteckt.
Ja. Das war müssen sie ja, ne? Wie wir es gerade erwähnt haben, müssen es ja machen. Ne? Ja.
Ja, sie müssen, ja.
Wie überrascht bist du denn von den Cardinals?
Von den
Cardinals. Wenn wir jetzt über die Brewer schon so positiv gesprochen haben, ne, die Cardinals sind mit 45-41 im Moment im Team.
Was soll mich an den Cardinals überraschen,
okay, Florian? Ja, hast du auch wieder recht.
Also, die Cardinals kann ich beurteilen, bei ungefähr 158 gespielten Spielen. Dann kann ich mir ein Urteil über die Cardinals.
Dann traust du dich ran, ne?
Ja. Das ist, um nochmal zum Fußball zurückzukommen, das ist, wie wenn der FC in der 92. Minute 3-0 führt.
Dann bist du etwas beruhigt, dann kannst du etwas atmen.
Ja, okay, immer noch verstanden. Nicht vollständig.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich find's überraschend dieses Jahr, weil sie diesen super schlechten Start hatten. Ich glaube, das hat mich so ein bisschen selber persönlich beleidigt, weil ich sie stärker gesehen habe. Wir haben Paul Goldschmidt und auch Nolan Arenado kein gutes Jahr, muss man ganz ehrlich sagen. Dennoch haben sie es geschafft, wie immer, oben mit dabei zu sein. Ne? So wie du gesagt hast, never underestimate the Cardinals. Es laufen wirklich Leute mit The Lou rum, ne? Ich habe ja ein Spiel der Cardinals im Wrigley gesehen. Da laufen wirklich Leute mit The Lou rum. Interessant fand ich dann mit Leuten aus Chicago, die das Cardinals-Logo hatten und unter Boring. Das war sehr lustig. Okay. Als schönes Derby. Also war sehr nett. War sehr nett anzusehen. Nee, aber ja, und Reds, Pirates, Cubs, rechnest du denen noch Chancen in dieser Saison in irgendeiner Form ein?
Ehrlich gesagt nicht wirklich.
Ich bin da bei dir auch, muss ich sagen. Ich habe kein Vertrauen in die Reds.
Also wenn du jetzt in die Wildcard gehst, ne, dann ist es ja nicht so, dass die jetzt 3 Wochen entfernt sind von einem Wildcard-Platz. Aber ich halte tatsächlich also die East für deutlich zu stark und die West eigentlich auch. Und wenn man sich jetzt die letzten Spiele der Padres anguckt oder die letzten 2-3 Wochen der Padres anguckt, dann ist da ja wenigstens so etwas wie ein bisschen Konstanz reingekommen. Dass man halt sagt, okay, sie sind jetzt stabil über 500, sie zeigen gute Leistung, sie sind auch mittlerweile in einem positiven Run Differential. Ich glaube nicht, dass wir die Reds, Pirates oder Cubs irgendwie gleichsetzen können von den Wildcard-Chancen her mit den Padres oder den Braves.
Oder auch den Diamondbacks,
tatsächlich.
Ja. Ich glaube, das sollte man noch dazu sagen. Ja. Und selbst die Mets sind ja noch vor den Reds und Pirates, ne? Die ja auch keine gute Saison haben, aber ja viel mehr Potenzial. Na, also, wenn da jemand nochmal Geld ausgeben möchte, dann wird die Schatulle halt einfach aufgemacht, weißt du? Also, deswegen ist das so ein bisschen, ich bin auch eher davon überzeugt. Ich glaube aber nicht, dass Reds oder auch Pirates als große Seller auftreten werden. Weil dafür ist das Team zu jung noch, glaube ich. Na, dafür sind die Leute noch nicht so, dass du sagst, davon gebe ich jetzt mal einen ab, weil ich weiß, dafür kriege ich Prospects. Ich glaube eher nicht.
Ja, gehe ich
mit. Wir hatten ja die Cups haben ja schon genommen. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass nochmal Leute dann jetzt getauscht werden. Ja,
gehe ich mit. Wie gesagt, da bin ich leider ein bisschen zu skeptisch.
Ja.
Aber gut. Hast du denn noch eine Geschichte aus der National League West für uns?
Traurige Geschichte leider nur.
Ja.
Also, ne, wir hatten ja vor 2 Wochen, habt ihr ja schon besprochen, dass Willie Mays verstorben ist, was immer noch schwierig ist für mich, weil er einfach der beste Spieler der Giants aller Zeiten ist oder war. Und eine Woche später ist dann Orlando Cepeda gestorben, einer, der quasi mit ihm in der Lineup, mit Willie Mays in der Lineup stand, ist dann leider auch verstorben. Auch wieder mitten in einem Spiel der Giants, was wirklich einfach die Spieler haben es ja erzählt, also bei Willie Mays, das wurde ja quasi im Stadion, im Wrigley, wurde das quasi auf der Leinwand angezeigt, dass also die Nachricht haben die Spieler von dem Tod von Willie Mays während des Spielers erwischt und hier genauso wieder. Ne? Und es waren Crook und Kolb am Mikrofon. Ja, wir haben es, ich habe es selber auch gesehen, ich war live dabei. Und das war wieder dieses, ach, noch einer aus dieser tollen Generation rund um Willie Mays und dieses Team. Auch jemand, der eben menschlich einfach auch eine fantastische Person war. Und ja, leider wieder jemand aus diesem Umfeld rund um die Giants verstorben. Wo man eigentlich hofft, dass solche Helden halt ewig da bleiben, was aber natürlich nicht geht. Das ist ganz normal. Er war ja nun auch nicht jung. Also, muss man auch sagen, ne? Ist alles okay. Wie 86 Jahre. 86 Jahre. Das ist okay. Er hat ein tolles Leben gehabt. Alles gut, ne? Also, alles schön, aber gerade so kurz nacheinander schwer zu verkraften, schwer. Muss ich ehrlich gestehen.
Sehe ich genauso, ja.
Ja, und ich meine, ihr habt das ja auch erwähnt, das Ganze drumherum um Willie Mays, das ne, das Rickwood-Spiel angesprochen, ihr habt ihn selber auch angesprochen, was ja auch für diese Franchise bedeutet hat, kann man, glaube ich, auch selber von außen gar nicht so bewerten, weil das ja, ne, das ist so wie Dustin Pedroia oder Tim Wakefield meinetwegen für die Red Sox, weißt du, jemand, der einfach immer da war, auch wenn, also ich habe ihn selber nie spielen sehen und es gibt genug in der Generation von Spielern, die haben ihn nie selber spielen sehen. Aber er war immer da. Er hat A, immer sehr gerne erzählt, was für ein guter Spieler er war. Also er war sehr outspoken und hat sehr von, war auch sehr von sich überzeugt, was aber vielleicht auch sein muss, wenn du Willie Mays bist. Aber er hat auch den Leuten sehr, 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 sehr viele gute Ratschläge gegeben. Outfielder, also Hunter Pence hat erzählt, dass Willie Mays ihm Tipps für das Outfield gegeben hat. Und ich meine, das ist doch fantastisch. Einer der besten Outfielder aller Zeiten gibt dir Tipps, wie du da dich hinstellst, wie du spielst, was du machst. Einfach toll. Und dann ja, jetzt mit Orlando Cepeda ein weiterer Hall of Famer der Giants verstorben. Ja, und ansonsten hatten die Giants schon eine gute Woche, das muss man ja auch sagen. Es war dann sehr positiv, ne? Also 7-3 aus den letzten 10 Spielen und dabei eben Knaller wie die Braves und die Dodgers dabei, ne? Das ist schon ziemlich gut. Sie sind immer noch mittendrin, was die Wildcard angeht, aber du hast es erwähnt. Ich glaube, dass die Padres sich das nicht mehr nehmen lassen werden. Dafür wirken sie wirklich stabil genug in diesem Jahr, muss ich sagen. Das ist überraschend, weil auch da der Start ja sehr holperig war. Deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass jetzt die Giants unbedingt da noch in die Wildcard kommen. Es ist halt da und wir müssen halt die Padres loben, oder? Also das ist schon eine wirklich, ich sag ja, das die haben ist
stabil,
wirklich,
oder?
Ja, haben es wirklich geschafft, die Kurve zu bekommen und ohne, dass es jetzt so spektakulär war. Was ich das meine? Also ohne, dass sie quasi mit dem Big Bang irgendwas gemacht haben, sondern dass die haben einfach die spielen einfach guten Baseball und das ist dann manchmal ausreichend. Na, dass du dann auch in der Wildcard eine große Rolle spielst. Und das machen sie halt sehr gut. Auch hier glaube ich, dass es in Richtung Trading Deadline muss was am Starting Pitching und auch Relief Pitching gemacht werden.
Ja,
ich bin sehr gespannt, was da kommen wird.
Das Pitching ist ein bisschen enttäuschend, ne, von den Padres. Wenn du eigentlich hast du Michael Kilgan, Dylan Cease und dann wird schon
beide reiten jetzt nicht auf dem besten ERA Na, also das, wie du es selber gesagt hast, ist das wirklich nicht so spektakulär dieses Jahr, wie es selber mal war. Yu Darvish noch verletzt, also auch das muss man dann wieder dazu sagen. Der fehlt dann natürlich, auch wenn er sehr schon sehr alt ist, aber der fehlt dann einfach. Joe Musgrove auch auf der 15-Day-IL mit einer Elbow-Inflammation. Na, wer weiß, was da noch kommt. Und dann, glaube ich, wird's wirklich eng in der Rotation. Und da musst du halt einfach gucken, dass du da zur Trade Deadline noch was machst, ne?
So sieht es aus. Gut. Dann würde ich sagen, Florian, wenn du sonst nichts mehr hast, sind wir hiermit durch. Das war Just Baseball für die erste Juliwoche. Nächste Woche, müssen wir gucken, wann wir einen Termin finden. Wir werden einen finden. Es ist halt im Moment ein bisschen schwierig mit Arbeit und mit allem drum und dran. Es tut uns leid, dass wir da...
Ihr habt es gehört.
Bitte?
Ihr habt es ja gehört. Andreas ist jetzt halt einfach mal in London. Ja, und dann Andreas ist das alles nicht so einfach.
Ich habe tatsächlich auch Day-to-Day-Business. Das heißt, wenn wir nicht... wir kriegen im Moment keinen festen Termin hin. Wir probieren es aber... jede Woche zu schaffen. Das heißt, verfolgt uns auf den sozialen Medien, auf Twitter oder auf Blue Sky oder natürlich auch gerne auf Instagram. Und wenn euch gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns natürlich über eure Kommentare auf den genannten Medien. Und wenn euch das so sehr gefällt, dass ihr sagt, ach, ich möchte den Jungs gerne einen Kaffee oder ein Bier oder ein Philly Cheesesteak ausgeben, dann findet ihr auf justbaseball.de unten rechts einen Steady-Button. Da freuen wir uns natürlich über alle, die uns unterstützen. Und damit entlassen wir euch in das Wochenende. Wünschen euch eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Playball, meine Idioten. Tschö.
Ciao.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter
und natürlich bei iTunes.